Einige der schönsten Stunden meines Lebens habe ich auf Festen verbracht, auf Feiern. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, ich nehme schon an. An welche Feier, an welches Fest denkst du besonders gerne zurück? Auf welchem Fest hast du dich richtig glücklich gefühlt? Auf welchem Fest wolltest du nicht mehr nach Hause gehen? War es ein Geburtstagsfest? Vielleicht das 8. oder das 60. War es eine Jubiläumsfeier oder vielleicht eine Hochzeit? Hochzeiten gehören ja zu den allerbesten Festen. Die Freude des Brautpaares ist ansteckend, die Location für das Fest ist meist toll, das Essen sensationell, die Gesellschaft fröhlich, die Unterhaltung stimulierend. An diesem Tag bei einer Hochzeit ist nur das Beste gut genug. Und wenn man so ein schönes Fest erlebt, dann möchte man eben, dass es nicht mehr endet. Man wünscht sich, das ganze Leben wäre so ein Fest. Was ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung für ein Fest? Die notwendige Grundbedingung. Die eine Sache, ohne der du kein Fest erlebst. Eine Einladung. Nur wer eingeladen ist, feiert das Fest. Du kannst natürlich auch selbst Feste schmeißen, jedes Wochenende eines, aber irgendwann wird es alt, wenn du deine eigenen Feste veranstaltest. Zum Schönsten bei Festen gehört ja, dass du eingeladen wirst. Und so ist die Einladung meistens auch nicht eine lästige Pflicht, sondern ein Privileg, eine Ehre, ein Geschenk. In dem Gleichnis von Jesus, das wir gehört haben, befinden Sie im Matthäusevangelium 22, zu Beginn des Kapitels, da findet ein Fest statt. Ein König, und Könige haben die Mittel, um gewaltige Feste zu veranstalten. Ein König feiert die Hochzeit seines Sohnes und er lädt dazu ein. Bevor wir mit beiden Beinen in diese Geschichte hineinspringen, aber noch kurz zum Kontext dieser Geschichte. Wo, wann und wem wurde sie erzählt? Jesus ist in Jerusalem im Tempel. Er spricht zu wem? Er spricht zu den jüdischen Hohepriestern und den Pharisäern. Also zu den Männern, die sich seinen Tod wünschen, die ihn hassen. In 3 Tagen werden sie ihn unter dem Deckmantel der Nacht verhaften, einen Schauprozess abhalten, werden die Römer zwingen, ihn zu töten und werden ihn sogar noch am Kreuz hängend verspotten. Es ist erstaunlich, dass Jesus diesen Männern, die quasi mit den Messern zwischen den Zähnen vor ihm stehen, nicht aus dem Weg geht, dass er sie nicht vermeidet. Warum tut er das? Warum redet er noch immer zu ihnen, obwohl sie ihn nicht nur im verborgenen Herzen, sondern öffentlich so sehr hassen? Ich denke, er spricht mit ihnen, weil er sie warnen will, eindringlich warnen will. Das ist ein weiteres Beispiel der Feindesliebe von Jesus. Von Liebe motiviert möchte er diese Männer warnen. Ich möchte noch beten, bevor wir in den Bibeltext hineingehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Gleichnis, das dein Sohn erzählt hat. Danke, dass du es aufzeichnen hast lassen für uns, dass wir es heute hören können, obwohl es vor 2000 Jahren zum ersten Mal erzählt wurde. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, es zu verstehen. Dass du uns hilfst, zu verstehen, was davon auf uns zutrifft. Und wenn heute du auch uns warnen willst, Vater, dann mach das bitte klar, dann sprich bitte klar zu uns, dann zeige uns die Gefahr, in der wir uns befinden. Wir danken dir, Gott, dass du, der einzig wahre Gott, ein guter Gott bist, der uns beschenken und zu einem Fest einladen will. Und wir bitten dich, dass du uns Herzen gibst, die deine Einladung mit Freuden und gerne annehmen. Amen. Matthäus 22, Vers 1. Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, das ist das 3. Gleichnis. Und ein Gleichnis ist eine Geschichte mit einer zweiten Bedeutungsebene. Hier ist so eine nette Geschichte oder auch weniger nett, so wie heute. Aber darunter gibt es eine tiefere Bedeutung, eine zweite Bedeutung. Und diese Bedeutung, die müssen wir erkennen, wenn dieses Gleichnis, diese Geschichte für uns einen Wert haben soll. Das Gleichnis beginnt folgendermaßen, Vers 2. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitete. Der König, erste Ebene, steht in diesem Gleichnis, zweite Ebene, für Gott, den Vater. Der Sohn, der Hochzeit feiert, steht für Jesus. Und soweit fällt es uns noch leicht, die Entsprechungen zu erkennen. Aber die Bedeutung des Hochzeitsfestes ist für uns im Gegensatz zu den damaligen Zuhörern schon weniger klar. Was ist dieses Hochzeitsfest? Welche Bedeutung hat es? Im Alten Testament wird immer wieder dieses Hochzeitsfest erwähnt. Ein großes Festessen am Ende der Zeit. Wenn diese Welt endet und Gott sein ewiges Reich aufrichtet, dann lädt er alle ein, die zu ihm gehören, und feiert mit ihnen ein Fest. Ich lese vor aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 25, die Verse 6 bis 8. Hier wird dieses Fest erwähnt. Jesaja sagt, hier auf dem Berg Zion, also in Jerusalem, wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann wird er die Hülle zerreißen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Was ist diese Hülle? Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Das klingt nach einem gewaltigen Fest. Gott selbst ist hier der Gastgeber. Er deckt den Tisch und er tut mehr als nur körperlichen Hunger und körperlichen Durst zu stillen. Bei diesem Fest wird Gott den Hunger und den Durst der Herzen stillen. Wer an diesem Fest teilnimmt, der ist geliebt, der ist wertvoll, der ist daheim. Das ist das eine Fest, bei dem es gilt, dabei zu sein. Das eine Fest, bei dem man auf eine Einladung hofft. Und das ist die entscheidende Frage, damals wie heute. Wer darf an diesem Fest teilnehmen? Wen lädt Gott ein? Und für die damaligen Zuhörer war das klar. Die ersten geladenen Gäste, auch hier im Gleichnis, das sind die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, das Volk Israel. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten die Namenskärtchen auf dieser Tafel schon vor sich sahen. Die wussten, wo sie sitzen werden, und es würde sicher nicht am Ende der Tafel sein, sondern in der Nähe des Königs. Vers 3. Der König sandte seine Diener aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Wenn wir den König sehen, dann sehen wir Gott. Und wie ist Gott hier? Er ist großzügig und er ist gebend. Er ist einladend. Er ist der, der beschenkt. Er freut sich über seinen Sohn. Vielleicht bist du Vater und Mutter und deine Kinder haben schon geheiratet. Es ist eine große Freude, wenn der Sohn heiratet. Und der Vater freut sich hier und er möchte die Freude teilen und deswegen lädt er viele ein. Ich glaube, so manche falsche Vorstellungen von Gott, die auch in unseren Köpfen vorkommen, werden hier korrigiert. Das Bild eines griesgrämigen Gottes zum Beispiel ist falsch. Gott ist fröhlich. Die Vorstellung eines knausrigen Gottes, der Gutes festhält, das stimmt ebenso nicht. Gott ist über die Maßen großzügig. Das Bild eines ausbeutenden und fordernden Gottes, der von anderen immer nur will und verlangt und einfordert, trifft auch nicht zu. Gott gibt und gibt, er schenkt und schenkt. Gott ist keine Sickergrube, die alles aufsaugt, in der alles verschwindet, sondern er ist eine Quelle, die ständig gibt. Gott liebt es, andere aus seinem Reichtum zu beschenken. Und die Diener gehen also hinaus, um die auserwählten Gäste, das Volk Israel, einzuladen und zu sagen, das Fest beginnt. Doch wir lesen hier, sie wollten nicht kommen. Wie ist das möglich? Das war das Ereignis des Jahrzehnts. So ein Fest würde lange nicht wiederkommen. Der König hatte sie eingeladen. Die Palasttore sind offen und niemand kommt. Das ist eine ganz schräge Geschichte. Niemand kommt, weil niemand kommen will. Sie wollen nicht kommen. Das ist verblüffend. Unglaublich, vollkommen unerwartet. Vers 4. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Wieder lernen wir hier den König kennen. Er ist geduldig. Er sendet andere Diener aus und er wirbt um seine Gäste. Er sagt, ich habe keine Kosten und keine Mühen gescheut. Die Tafeln in meinem Palast biegen sich unter lautem Guten. Ihr riecht es schon in der Stadt, was ich für euch bereitet habe. Die Feier kann losgehen. Kommt und lasst uns feiern. Kommt, ihr seid eingeladen. Freut euch mit mir, ehrt meinen Sohn. Das heißt, der König ist gütig. Diesen ersten Affront, der ja gewaltig ist, stell dir vor, du feierst eine Hochzeit und niemand kommt. Über den sieht er hinweg und er wirbt noch einmal um seine Gäste. Aber anstatt, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft und sie zum Palast laufen, geschieht etwas anderes. Vers 5 und 6. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Der König erlebt eine gewaltige Ablehnung. Manche sind schlichtweg desinteressiert. Sie sind beschäftigt mit eigenen Interessen. Sie haben selbst etwas zu tun. Ihr Acker, ihr Handel, ihr Geschäft ruft sie. Aber das gibt es andere und das hätten wir nicht erfunden, wenn wir die Geschichte erzählt hätten. Die reagieren sogar aggressiv. Die bringen die Diener um, töten sie. Und diese Reaktion ist skandalös. Wahnsinnig eigentlich, weil es eine Herausforderung des Königs ist. Er will einen einladen, er tut einem Gutes und man tötet die Überbringer der guten Nachricht. Das sind rebellische Untertanen, die dieser König hier hat. Die sagen, wir wollen keinen König. Wir haben keinen König. Was du tust, ist uns egal. Kümmert uns nicht. Ein wenig später in Matthäus 23, wahrscheinlich hat Jesus diese Worte noch am selben Tag gesagt, lesen wir Folgendes. Jesus sagt hier, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten. Und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Diese Geschichte hört sich an wie eine Übertreibung, wie etwas Unrealistisches, das nie geschehen könnte. Aber Jesus übertreibt hier nicht. Seine Worte basieren auf Fakten. Durch die Jahrhunderte hat sich das Volk Israel immer wieder gegen Gott gewandt und gegen seine Boten, die Propheten. Sie haben sich aufgelehnt, sie haben ihn abgelehnt. Und jetzt, als der Sohn Gottes zu ihnen kommt, lehnen sie ihn auch ab. Sie wollen ihn töten und sie werden ihn töten. Johannes sagt am Beginn seines Evangeliums über Gottes Sohn, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist Tragik pur. Er kommt in die Welt, die er geschaffen hat, die Welt, die ihm gehört. Aber seine Geschöpfe wollen ihn nicht. Und das hat sich in 2000 Jahren nicht geändert. Ablehnung ist auch heute die am weitesten verbreitete Reaktion auf Jesus. Manche Staaten verfolgen Christen und lehnen Jesus per Gesetz ab. Gott sei Dank leben wir nicht in so einem Staat. Aber es gibt nicht wenige Staaten in dieser Welt, in der Christsein, in der Jesus nachfolgen, bestraft wird. Viele Ideologien, also Weltanschauungen und ihre Anhänger lehnen Jesus entschieden ab. Es gibt Ideologien, da hat Jesus keinen Platz. Die neuen Atheisten wie ein Hitchens, wie ein Dawkins, die lehnen Jesus kämpferisch ab, aggressiv. Manche Intellektuelle lächeln überlegen, wenn man auf Jesus kommt, und lehnen dankend ab. Das sind alles erkennbare Formen von Ablehnung. Aber auch Desinteresse ist eine Form der Ablehnung. Auch Gleichgültigkeit ist eine Form der Ablehnung. Auch das Halten von Distanz ist eine Form der Ablehnung. Der König lädt ein zur Hochzeit seines Sohnes und niemand nimmt die Einladung an. Das ist zum einen verblüffend und erstaunlich, aber zum anderen ist es skandalös, zutiefst beleidigend und unverhohlen rebellisch. Der gute Gott und Schöpfer allen Lebens lässt seinen Sohn Mensch werden, bietet uns Vergebung und ein Leben in Fülle mit ihm an und es interessiert kaum jemand. Die meisten kümmern es nicht. Sie leben, als ob es den König in seinem Schloss und diese Hochzeit nicht gäbe. Und das ist die größte Tragödie der Welt. Und die Frage ist jetzt, wird der König teilnahmslos zusehen? Wird er dieses Verhalten seiner Untertanen einfach so hinnehmen, es schlucken? Und die Antwort ist nein. Er ist der König. Vers 7, da wurde der König zornig. Er sandte seine Truppen aus, ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Der König und Gott brauchen bemerkenswert lange, um zornig zu werden. Aber auch ihre Geduld hat eine Grenze. Und dann ist der Zorn einer, vor dem man sich fürchten sollte, muss. Und ihr Zorn ist begründet. Und ihre Reaktion ist angemessen und richtig. Wer den König, wer Gottes Sohn anhaltend ablehnt, sei es aggressiv oder einfach desinteressiert, der steuert auf ein Strafgericht zu. Paulus spricht davon im Römerbrief, wenn er sagt, verachtest du den Reichtum der Güte Gottes, seine Geduld und seine Langmut? Verstehst du nicht, dass Gottes Güte und Geduld dich zur Umkehr bewegen will? Weil du aber ein rebellisches Herz hast, das nicht zur Umkehr bereit ist, häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des gerechten Gerichts. Jesus hat ein paar tolle, nette Geschichten erzählt. Die vom verlorenen Sohn oder die vom barmherzigen Samariter. Aber dieses Gleichnis ist keine nette, tolle Geschichte, sondern vor allem eine eindringliche Warnung, ein Schuss vor den Bug an die Pharisäer zuerst, aber dann auch an alle, die Gott ablehnend gegenüberstehen. Und die Ironie, dass die Pharisäer meinten, von Gott, von allen Menschen am besten zu dienen, die sollte uns nicht verborgen bleiben und vor Selbsttäuschung warnen. Gott misst an unserer Reaktion zu seinem Sohn, ob wir eingeladen werden oder nicht. Und die Ablehnung hier fällt sehr stark aus. Die Gäste sind nicht gekommen, aber die Hochzeit wird deshalb nicht abgeblasen. Vers 8, dann sagte der König zu seinen Dienern, Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Darum geht hinaus auf die Landstraßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Und die Diener gingen auf die Straßen und sie holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Jetzt ist die Einladung des Königs nicht mehr nur an eine Gruppe gerichtet, sondern an alle. Und das entspricht sehr schön dem Evangelium. Jesus wurde für alle geboren. Er ist für alle gestorben. Er ist für alle auferstanden. Alle, die auf ihn vertrauen, werden mit Gott versöhnt. Alle, die zu ihm kommen, werden von ihm angenommen. Aus allen Völkern ruft er Menschen zu sich. Wir haben heute viele Freunde eingeladen und ich bin der einzige Österreicher in der Minderheit. Das ist oft so. Es gibt viele Menschen, die an Jesus glauben, die nicht von hier kommen. Aus allen Völkern ruft er sie zu sich. Und alle, die Gott als ihren Herrn und Retter bekennen, die werden bei diesem Fest am Ende der Zeit an der Tafel sitzen und mit ihm feiern. Man muss nichts geleistet haben, um bei diesem Fest dabei zu sein. Man muss nicht gut sein. Stell dir das vor. Gott sagt, du musst nicht gut sein, um bei meinem Fest dabei zu sein. Du musst nicht reich oder klug sein. Die einzige Bedingung zur Teilnahme am Fest ist deine Reaktion auf Jesus. Ein Ablegen der Ablehnung gegen ihn und ein Ja zu ihm als Retter und Gott. Und seit Jesus auferstand, geschieht genau das jeden Tag. Männer, Frauen und Kinder glauben an diesen Jesus, der nichts verlangt, außer ein Kommen zu ihm, ein demütiges Kommen. Und jetzt ist die Geschichte dann wirklich komisch. Hier nach dem Vers 10 hätte ich aufgehört. Hier hätte das Gleichnis ein Happy End. Jetzt ist der Saal voll und die Feier geht los. Und alles ist gut geworden. Aber Jesus will keine Geschichte mit Happy End an diesem Tag. Und er fügt seinem Gleichnis noch ein Detail hinzu und kein sehr schönes. Vers 11, als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen Mann, der nicht mit einem Festgewand bekleidet war. Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann verstummte. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Einer der Gäste kommt ohne Festgewand. Sprich, er hat sich nicht umgezogen, er hat sich nicht schön gemacht für dieses Fest, er kommt in seiner Arbeitskleidung, er kommt unvorbereitet. Und das ist ein Affront, ein Zeichen seiner anhaltenden Rebellion. Und der König fasst das auch so auf und er befiehlt seinen Dienern, den Mann hinauszuwerfen. Und hier geschieht etwas Interessantes, vielleicht ist es dir aufgefallen. Hier bricht das Gleichnis und die Realität greift hier ein. Denn der Ort, an den dieser Mann gebracht wird, ist kein Bild, sondern ist ein realer Ort. Die äußere Finsternis ist ein Ort ohne Licht, ein Ort der Gottesferne, an dem Weinen und Zähneknirschen, an dem Jammern und angstvolles Zittern herrschen. Diese Phrasen beschreiben das Antifest. In unserem Sprachgebrauch die Hölle. Hier wird der Tod nicht verschlungen, hier wütet er. Hier werden Tränen nicht abgewischt, hier strömen sie. Und jetzt wäre es toll zu wissen, was mit diesem Gewand gemeint ist. Es scheint wichtig zu sein, dem Dresscode zu entsprechen. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was diesem Festgewand entspricht, welche Bedeutung es hat, weil Jesus es nicht sagt. Aber zwei stimmige Bedeutungen möchte ich euch anbieten. Erstens, das Festgewand ist die vollkommene Gerechtigkeit von Jesus, die er jedem gibt, der auf ihn vertraut. Und zweitens, das Festgewand sind die gerechten Taten der Geretteten. Also ihr zunehmend Jesus-ähnlicher Charakter, der aus dem Herzen herauskommt, weil Gott dort wirkt. Das heißt, dieses Gleichnis endet mit einer Warnung, mit drastischen Worten. Und diese Warnung richtet sich zuerst an die Pharisäer, die in wenigen Tagen die Schuld auf sich laden werden, den Sohn Gottes getötet zu haben. Aber sie richtet sich auch an alle anderen. Unsere Reaktion auf Jesus, unsere Reaktion auf diese Einladung, auf das Versöhnungsangebot von Gott, ist entscheidend. Alle sind eingeladen. Ihre unscheinbare oder ihre offene Ablehnung gegen Gott abzulegen und Gottes großzügiges Geschenk einer Beziehung mit ihm durch seinen Sohn anzunehmen. Am Ende wird es niemand geben, nicht einen, der sagen kann, ich war nicht eingeladen. Er hat dich eingeladen. Er lädt dich ein. Wer den Prinz ehrt, der ehrt den König. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Das Abendmahl, das wir heute noch feiern werden, ist ein Vorgeschmack auf dieses Fest am Ende der Zeit. Gott deckt hier den Tisch. Gott lädt uns ein, seinen Sohn zu ehren. Gott lädt uns ein, Ja zu ihm zu sagen. Wie ist deine Reaktion auf Jesus? Wie lautet deine Antwort auf Gottes Einladung? Wird der Vater, wenn er beim größten aller Feste den Saal betritt, dich sehen und sich freuen über dich, dass du gekommen bist? Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir diese Frage für uns selbst bewegen können. Und dann wollen wir in einem Lied und im Abendmahl antworten auf das, was Jesus uns hier sagt. Er spricht über nichts Oberflächliches. Er spricht über das Wichtigste, das es gibt. Die Reaktion jedes Einzelnen auf ihn. Weil diese Reaktion entscheidet, ob wir ein Fest erleben werden, das nie endet, oder ob wir ein Antifest erleben werden, von dem man sich nicht verabschieden kann. Lasst uns vor Gott ruhig werden und darüber nachdenken. Vater im Himmel, du bist gut. Und zu sehen, wie gut du bist, das zieht uns zu dir. Danke, dass du um uns wirbst. Danke, dass du geduldig mit uns bist. Danke, dass du uns gewinnen möchtest mit deiner Großzügigkeit, mit deinem schenkenden Wesen, mit deiner Liebe, damit, dass du uns entgegenkommst. Und wir danken dir, dass das alles geschehen ist in Jesus. In ihm bist du uns entgegengekommen, in ihm hast du uns beschenkt, obwohl wir es nicht verdienen. Danke, dass du gut bist und dass wir das jeden Tag erleben dürfen. Aber Vater, wir danken dir auch, dass du ein Gott bist, der die Wahrheit vor uns nicht versteckt und zurückhält. Wir danken dir auch, dass du uns warnst. Herr Jesus, du zeigst uns hier die Zukunft klar auf. Du sprichst von diesem Fest, in dem Gleichnis, einem Fest, das es geben wird, einer Hochzeit, bei der du heiratest. Und du lädst uns ein. Du lädst uns nicht nur ein, die Gäste zu sein, sondern die Braut. Und wir staunen darüber, welchen Platz du uns da gibst. Und Vater, wir bitten dich um ein Herz, das sich einladen lässt, das diese Distanz von dir ablegt und die Nähe zu dir sucht. Ein Herz, das Schuld und Sünde und Schwäche vor dir bekennt und Vergebung findet bei dir und Liebe findet bei dir. Wir danken dir, dass du auferstanden bist und dass das deswegen nicht nur Gedankengebäude sind, sondern du erlebbar bist. Und wir bitten dich, dass wir dich erleben dürfen, in deiner Güte und in deiner Liebe. Und Vater, wir bitten dich für Menschen, die uns nahe stehen, die uns sehr wichtig sind, die wir lieben, die aber dir nicht nahe stehen, die dir entweder feindlich gegenüberstehen oder desinteressiert. Und wir bitten dich, dass du ein Wunder in ihren Herzen wirkst, so wie du ein Wunder in unseren Herzen gewirkt hast. Bitte ziehe du Menschen zu dir. Danke, dass du bezahlt hast für unsere Schuld zu 100% und dass wir zu dir kommen dürfen mit einem Festgewand, das vollkommen ist. Amen.